In dieser folgenden Sendung hören wir eine Aufnahme von einem Vortrag vom Pater Professor Karl Wallner. Und das Thema, das er ausgewählt hat, lautet «Transformation in eine missionarische Kirche» mit Pater Professor Karl Wallner.
Mitbrüder im priesterlichen Dienstamt, liebe zukünftige Mitbrüder, wir fragen jetzt nach der Transformation in eine missionarische Kirche. Es ist auch so, das Ende der Priesterexerzitien in Heiligenkreuz, glaube ich jetzt. Morgen am Vormittag gibt es noch Vortrag. Deshalb, ihr habt hochspirituelle Vorträge gehört, wo es um eure eigene Seele gegangen ist. Jetzt möchte ich unseren Blick mal auf die Gesamtkirche und auf unsere Zukunft richten. Der liebe Gott hat es aus meiner Perspektive eben sehr gut mit mir gemeint. Unter einem Theologenpapst durfte ich diese Hochschule leiten, nachdem sie auch benannt ist und der sie selbst dann auch gleich besucht hat nach der Erhebung 2007. Jetzt unter einem Missionspapst darf ich seine Missionswerke leiten. Das ist auch sehr interessant, wenn man beide hintereinander hat. Wir hatten das mal ab, Maximilian und ich, dass wir zuerst Papst Franziskus hatten und dann gleich nachher im Gartenhaus Papst Benedikt. Nicht, also hat man auch gesehen, die Unterschiedlichkeit des Fokus. Papst Benedikt fragt über jeden, er kennt jeden Lehrstuhl im deutschen Sprachraum, also zumindest in der Dogmatik, er möchte da alles wissen. Und Papst Franziskus, wenn der Mission hört, dann beginnt der jetzt eben zu leuchten und zu strahlen. Also eine interessante auch kirchengeschichtliche Situation natürlich, in der wir derzeit sind. Ich möchte euch einige Sachen bringen, die man, glaube ich, wissen sollte, denn der berühmte Kardinal Cardin hat diesen Dreischritt gehabt: Sehen, Urteilen, Handeln, und ich habe das Gefühl, dass wir heute schon beim Sehen scheitern, dass wir nicht bereit sind, Wirklichkeit wahrzunehmen, auch dort, wo sie schmerzhaft ist, wo sie beängstigend ist, besorgniserregend. Deshalb kommen wir dann auch nicht zum Urteilen und schon gar nicht zum Handeln. Das ist wirklich wichtig, dass man einmal Realität sieht, wie sie wirklich ist, und sie lässt sich in Zahlen abbilden. 2046 wird es in Österreich, wenn die demografische Entwicklung so weitergeht, wie sie jetzt läuft, also bei nicht zunehmender Migration, nur mehr 45% der Bevölkerung geben, die katholischen Glaubens ist. Wie ich geboren worden bin 1963, waren es 88,7%. Und dann, wenn die demografische Entwicklung so weitergeht, eben jetzt, und wir nicht wirklich in der Kirche auch einen Aufbruch in die Gewinnung eben jener schaffen, die fern sind von Gott oder noch nicht getauft, nur mehr 45%. Also für den günstigsten Fall, ja, dass die Migration nicht zunimmt. Das ist eine Studie von Anne Gouillon, die im Juli 2017 erschienen worden ist und alles hochrechnet auf das Jahr 2046. War in den weltlichen Medien, in den kirchlichen Medien nur kurz und wurde dort natürlich wieder liebevoll abgewiegelt. So wie auch heuer im Frühjahr, wie die Zahl gekommen ist, dass die österreichische Katholikenzahl um 0,5% gesunken ist. Ich verstehe das alles. Ja, wenn es Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit gibt, man kann negative Botschaften nicht verstärken. Ich verstehe, dass die sich bemühen müssen, dann das Ganze mit rosaroter Brille zu kaschieren, aber wenn da kommt, dass die Kirche um 0,5% eben geschrumpft ist im Vorjahr und dann wird gesagt, Zahl der Katholiken bleibt stabil, dann ist es einfach falsch, ja? Weil das ist eine geometrische Kurve, die hier entsteht. Das bedeutet, dass sich die Zahl der Katholiken innerhalb von 23 Jahren halbiert haben wird. Ja? du bist so ein Mathematikgenie, Martin Leitner hat den Berechnungsbesoldungsschlüssel für die Erzdiözese Wien, für die Zusatz mit Pi, irgendeiner Pi-Zahl ausgerechnet. Ja, also das ist einfach so, das ist die Realität. In 23 Jahren haben wir uns dann halbiert, wenn es so weitergeht. Und wir sehen ja gerade, dass wir auch in einer demografischen Entwicklung sind, wo man insgesamt sich immer jetzt eben Sand in die Augen gestreut hat, denn seit den 60er Jahren gehen die Katholikenzahlen zurück, nicht? Aber das geht eine Zeit lang, geht das wie eine lineare Kurve. Und man glaubt, man hat dann ewig Zeit, ja, wenn man die so fortsetzt, dieses flache Schrumpfen jetzt eben. Nein, aber irgendwann wird das sehr schnell, geht die Kurve sehr schnell als geometrische Kurve nach unten. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, wo dieser Knick jetzt eben ganz dramatisch nach unten geht. Und das wird jetzt noch viel schneller gehen. Ja? Also Demografie ist eine mathematische Wissenschaft und keine theologische Wissenschaft. Und deshalb ist sie vielleicht auch hier präziser und sind wir vielleicht aber deshalb auch so wenig bereit, sie jetzt eben anzunehmen. In Wien wird die Situation noch dramatischer sein. Dort werden die Katholiken, so diese Studie von 2017, nur mehr 18% stellen. Und dann werden in Wien die Muslime 33% stellen. Der größte Teil der Wiener wird 2046 nach dieser Studie konfessionslos sein. So wie heute schon sind die Konfessionslosen der zweitgrößte Teil nach den Katholiken. Wir sind auch in Wien bereits jetzt unter 50%. Ich glaube, wir sind in Wien jetzt bei 48% eben jetzt. Nicht? Also das sind die Zahlen, die wir hier haben. Zugleich steht dem gegenüber, und man könnte jetzt die Zahlen der Shell-Jugendstudie nehmen von 2015, diese 32 Seiten über die Religiosität der jungen Deutschen, das zahlt sich einfach aus, das zu lesen. Ja, diese Studie trägt auch den Titel, warum die jungen Deutschen immer religiöser werden. Ja, und dann steht da drinnen, dass 9% der jungen deutschen Katholiken nur beten, aber 80% bei den Muslimen. Ja, und der Titel ist natürlich deshalb genommen, weil eben dem Schrumpfen der Katholiken das schnelle Wachsen eben jetzt der Muslimen gegenübersteht, die tief religiös sind. Trostreich in solchen Studien ist dann zum Beispiel, dass die orientalischen Christen, die ja auch durch Migration zu uns gekommen sind, eine genauso hohe Intensität an Frömmigkeit haben, etwa an Gebetsintensität, wie die Muslimen. 80% auch der Orientalen, die zu uns kommen oder der Orthodoxen, die da mitgekommen sind, nicht beten. Ich kenne selber einen jungen chaldäischen Christ, der ist aber katholisch, ein chaldäischer Christ, eben inzwischen verheiratet, in Altenberg vom dortigen Dompfarrer, Börsch aufgenommen, nicht? Und das ist eine intensive Gläubigkeit dort, ja, eine ganz geerdete Gläubigkeit. Zugleich aber wächst die Weltkirche. Wir sind in den letzten 100 Jahren so stark gewachsen wie nie zuvor, um 1 Milliarde. So viele Katholiken wie heute hat es noch nie auf diesem Planeten gegeben. Die katholische Kirche wächst auch weiter, allerdings wächst sie nicht so schnell wie die Gesamtweltbevölkerung insgesamt. Ja, also da bleiben wir zurück. Die Muslimen wachsen schneller. Wir sind aber die Gesamtchristenheit. 1,5 Milliarden Muslime gibt es, 1,3 Milliarden Katholiken. Wenn man dann noch die 1,5 Milliarden anderer christlicher Konfessionen dazu rechnet, also dann sind wir noch mit Abstand die größte Konfession, nämlich derer, die an Jesus Christus als Herrn und Erlöser glauben und den dreifaltigen Gott eben jetzt als die Liebe bekennen. Das sind Situationen, die wir wahrnehmen müssen. Ich habe das gerne deshalb auch angenommen, dass ich 2016 von der Hochschule weg berufen worden bin zum Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke. Ich habe festgestellt, etwa bei meinen Vorträgen, wenn ich mir meine Vorträge anschaue, ich habe immer schon über Mission geredet, ja, oder über Apostolat. Also ich habe viele Vorträge, die ich vorher schon gehalten habe, über das Ite Missa Est und so weiter, also die ich jetzt dann eben gut verwenden konnte. Irgendwie passt das Ganze jetzt auch zu mir, wenn wir auch betriebliche Schwierigkeiten beim Missio haben und vor allem ein Problem, dass wir vielleicht auch, weil wir so katholisch sind und nicht bloß Entwicklungshilfe machen, sondern wirklich die Kirche in ihrem Wachstum jetzt eben fördern wollen, auf allen Ecken und Enden, weil wir deshalb auch ein bisschen von den anderen Hilfsorganisationen in die Ecke gestellt werden. Nochmals lade ich euch ein, auch die Mitbrüder aus Deutschland oder aus anderen Ländern, nehmt euch dieses Paket mit, also dieses Kuvert. Wir haben gute Zeitschriften, es ist wirklich inspirierend. Ich möchte nur, dass Missio Österreich wieder gekannt wird, weil wir sind wirklich die Hilfswerke des Papstes, die missionarischen Hilfswerke des Papstes eben jetzt. Die Situation, die wir haben in Europa, ist eine Situation der Exkulturation des Glaubens, wie Papst Benedikt XVI. Sie ja immer wieder beschrieben hat, sehr klar beschrieben hat. Es ist nicht ein Priestermangel, wie man uns das jahrelang immer eingeredet hat, dass es nur an Priestern mangelt. Es mangelt deshalb an Priestern, weil es noch mehr an Gläubigen mangelt. Wir haben in der Erzdiözese Wien etwa ein Schrumpfen, die Zahlen weiß ich nicht genau, aber so ungefähr ist es, ein Schrumpfen der Priester in den letzten Jahren von 1180 auf 1060 oder so, also um 80 Priester oder so irgendwas sind wir geschrumpft. Ja, natürlich ist die Zahl der Priester, wir sind multikulturell geworden, nicht? Also da entsteht ein, bei mir der Missio heute wieder, ein Priester da, der kommt aus Benin, ja, oder der kommt eben jetzt aus Burkina Faso, ist Kaplan irgendwo und möchte ein Projekt zu Hause machen. Also wir haben einen Klerus, der ist schon bunt gemischt. Ja. Also es sind nicht nur die Priester, die aus Polen gekommen sind, sondern mittlerweile kommen sie aus allen Kontinenten eben auch zu uns. Und wir haben einen bunt gemischten Klerus. Deshalb bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich so ein bisschen der letzte Wiener bin, ja, der auch in meinem Konvent, ja, wir haben auch, die Hälfte sind Ausländer aus Deutschland, ne, aber es sind auch Menschen, ja, also wir kommen gut aus, ja, also wir verstehen uns, außer bei der Fußball-Europameisterschaft damals, wann war das, vor 10 Jahren, wie Österreich gegen Deutschland gespielt hat. Da habe ich dann noch einen Pater Birman und Pater Simon ganz anders kennengelernt. Da waren sie so richtig Deutscher. Okay, aber sonst, also wir haben da eine Völkerverständigung bei uns, das ist wunderbar. Nein, Scherz beiseite. Aber das hat sich geändert in derselben Zeit, wo die Zahl eben jetzt der Priester in der Erzdiözese Wien um 80 geschrumpft ist, sind 700.000 Katholiken weggefallen. Also ein Schwund von 700.000 Katholiken in den letzten 40 Jahren. Ja, das ist die Realität, die wir haben. Ja, also der Gläubigenmangel aufgrund des Glaubensmangels ist das größte Problem. Papst Benedikt XVI. Hatte ein Jahr des Glaubens ausgerufen. Er wollte da eigentlich, wie Genswein erzählt hat, eigentlich ein Jahr des Katechismus ausrufen. Das hat man ihm dann wieder ausgeredet. Ja, leider, weil das Hauptproblem ist auch, dass die Leute die Glaubensinhalte gar nicht mehr kennen. Also das ist dramatisch, ja. Wir haben, obwohl wir Pastoralämter und katechetische Institute haben und religionspädagogische, null Glaubenswissen. Ja. Wir haben heute zum Beispiel im Umgang mit den Muslimen, wir werden von Missio uns bemühen, das zu machen, wir haben das Problem, kein Katholik könnte einem Muslimen erklären, was wir unter Dreifaltigkeit verstehen. Schon vor Jahren hat in Wien im 16. Bezirk, wo besonders viele Türken sind, da wollte die dortige, ich weiß jetzt nicht, welche Pfarre das war, die wollten so ein interreligiöses Dialog machen, nicht, und haben da eingeladen, und das ist völlig gescheitert, weil die Muslime sind zwar gekommen, aber die wollten Dialog machen über das Konzil von Nicea und über das Homoousios, und die Katholiken waren nur aufgeladen mit Themen wie Zölibat und Frauenpriestertum. Ja, das ist unsere Situation, die wir heute haben. Ja, die Substanz ist weg. Und ich erinnere mich noch dramatisch, ich war von katholischen Akademikern, Universitätsprofessoren, es waren eh alle emeritierte 68er, war ich mal eingeladen zu einem Vortrag, und ich habe gesagt, ich möchte nur über die 7 Basics des Glaubens jetzt eben reden, und das war Inkarnation, ja, das war eben jetzt der Humanismus, der durch die Inkarnation jetzt eben möglich gemacht wird, der nichts zu tun hat mit dem säkularen Humanismus, weil Gott ist jetzt, das Bild Gottes ist im anderen und so weiter. Ich habe mal so steile Themen und Trinität und so, nicht, also darüber habe ich mein Referat gehalten, nicht. Und kaum war das zu Ende, und ich habe extra gebeten, bleiben wir bei den Essentials des Glaubens, kaum ist schon einer dort gesessen, nicht nur das, aber die Kirche, ja, also verbietet uns die Selbstbefriedigung, ja, und dann ging es wieder um irgendwelche solche Sachen. Ja. Also das ist wirklich dramatisch, was wir da im Augenblick haben, weil wir das große Ganze aus dem Auge verloren haben. Auch in der Öffentlichkeit wird das den Leuten ausgeredet. Nicht? Und wie pavlovsche Hunde sind die Leute dressiert mittlerweile durch die Medien. Wenn sie Kirche hören, ja, da werden nur 3-4 Themen assoziativ zugelassen. Nicht? Also das ist furchtbar, ist das. Beispiel bringe ich auch immer, das war, wie ich noch hier Firmlinge selber vorbereitet habe, vor 10 Jahren, 2007 war das, ja, gerade vor dem Papstbesuch, da war eine Gruppe von so Adelige waren das, 10 Burschen habe ich da gehabt, die habe ich auf die Firmung vorbereitet. Und während der Firmenvorbereitung ist die Großmutter von einem dieser Firmlinge gestorben. Und da gab es wirklich gute, substanzielle Gespräche, weil sie war gläubig. Ja, und dann haben wir gebetet, auch in der Gruppe, wie sie so schwer krank war, dass sie gesund ist. Sie ist nicht gesund geworden, sie ist gestorben. Und dann ist er nachher gekommen, nicht, und viele Gespräche, warum und was kommt nach dem Tod. Und die Oma hat ja gebetet und wir haben auch gebetet, warum werden die Gebete nicht erhört. Und solche Fragen waren, das waren schöne Gespräche. Und dann gab es die Begegnung mit dem Abt Gregor, direkt vor der Firmung, nicht? Und Abt Gregor sagt den Firmlingen im öffentlichen Raum, stellt mir Fragen. Ja. Und dann hatte der sofort die Hand oben. Und ich habe mir gedacht, jetzt werden eben diese substanziellen Fragen jetzt eben kommen. Nicht? Und was kam als Frage? Ja, als Frage kam, warum dürfen Priester nicht heiraten? Ja. Das war nicht die Frage von diesem Burschen. Das war sie überhaupt nicht. Ja, aber im öffentlichen Raum, nicht Assoziation, Kirche, Fragen zu Kirche, dann hast du immer diesen Kanon von 3, 4, 5 Themen. Ja, das ist wirklich tödlich, das Ganze, was wir da jetzt eben haben. Wir sind also exkulturiert, wir haben dazu noch neue Herausforderungen. Ich nenne 5 Herausforderungen. Die müssen wir realisieren, auch wenn wir irgendwo, ja, so wie ich, im Wienerwald Dorfpfarrer sind. Landpfarrer war ich hier nebenan, aber du bist ja dauernd mit diesen Sachen auch konfrontiert. Die erste Herausforderung ist, dass wir einen immer aggressiveren Atheismus haben. Wir haben einen aggressiven Atheismus. Ja, der rührt sich ab und zu durch prominente Vertreter wie den Richard Dawkins, den Christopher Hitchens und so weiter. Im Augenblick ist es eher ruhig. Wir müssen hier auch deshalb aufpassen, weil wir als Religion mit anderen Religionen wahrgenommen werden, auch mit dem Islam. Ja? Nicht? Der Richard Dawkins hat er damals finanziert, vor dem Papstbesuch von Papst Benedikt in England, diese Kampagne Imagine there is no God. Ja? Stell dir vor, gemeint, wie schön das ist, ja? Dass es keinen Gott gibt. Ja, dann gibt es keine Konflikte, keinen Terrorismus, und das ist mitgemeint mit dem Ganzen. Hier sitzen wir in einem Boot eben jetzt mit anderen Religionen, auch wenn wir uns von diesen völlig unterscheiden. Ja. Sie merken das auch daran, wenn die Medien etwa bringen über einen, sie sagen ja nicht ein islamistischer Attentäter, sie sagen ein religiös motivierter Attentäter. Ja. Entschuldigung, die Mutter Teresa war auch religiös motiviert. Ja. Das ist etwas völlig anderes. Ja? Aber hier haben wir das Problem, dass dieser allgemeine Begriff Religion uns wirklich auch beschädigt, weil man uns da in ein Boot jetzt eben schiebt und dann aburteilt mit dem Ganzen. Und wir haben mit der Ablehnung eben jetzt der Fanatismen auch die Ablehnung des Christentums. Nicht? Also da sitzen wir in einem Boot und wir müssen mit dem rechnen. Auch wenn dieses Unterschriftenvolksbegehren nur 56.660 Unterschriften gebracht hat, dass da 2010 gewesen ist, nicht nach der Missbrauchsdebatte, da ging es dann gegen die Privilegien der Kirche, aber immerhin 56.000 Menschen sind zu einer Behörde gegangen und haben gegen die katholische Kirche unterschrieben. Das ist ein sehr großes Stadium. Es war zwar das schwächste Volksbegehren von allen, aber immerhin. Mit dem müssen wir rechnen. Auf der anderen Seite sage ich hier, merke ich wieder eine große Sympathie, wenn ich in Wien gehe, weil die Leute sehen offensichtlich so wenig Christliches, also dass ich so freundlich werde ich jetzt gegrüßt wie nie zuvor in meinem ganzen Leben. Ja? Also ich bin immer mit dem Habit gegangen und jetzt hat sich da offensichtlich, also es ist nicht, die kennen mich nicht, ja? Also das ist nicht wegen dem Vater Karl, ja, aber ich heute auch beim Zahnarzt, ja, also die Leute auf der Straße schauen, grüßen, freundlich, jung, alt, ja, und so weiter. Das zweite ist, wir haben weiterhin die pantheistische Esoterik. Also wir haben dieses diffuse Religionskonsumismus, wo Religion faktisch ein geistiger Hedonismus ist. Nicht Religion ist diese geistige Selbstbefriedigung, eins zu werden mit dem Ganzen. Nicht der Film, der diese pantheistische Esoterik am meisten wiedergibt, ist Avatar. Und jetzt werden gerade 5 weitere Teile von Avatar gedreht. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat von Ihnen. Ja, aber da geht es um diese Einheit von Geist, Natur, Tiere, Mensch und so weiter. Eugen Trevermann, auch wenn diese Leute schwer oft, wie soll ich sagen, schwer daneben sind, aber sie sind deshalb auch meistens so gefährlich, weil sie zeitgeistige Strömungen oft ganz gut begreifen. Eugen Trevermann hat schon gesagt, wir werden in ein biozentrisches Zeitalter kommen. Nicht? Wir hatten das kosmozentrische Zeitalter bis zur Neuzeit, im Mittelpunkt steht der Kosmos, zum Beispiel diese Religion des Islam ist noch ganz geprägt vom kosmozentrischen Weltbild. Ja? Dann kam bei uns in Europa das anthropozentrische Weltbild, das steht gerade an der Ausblüte, wo der Anthropos und jetzt vor allem das Ego des Menschen völlig im Mittelpunkt steht. Also wir sind, jeder ist für sich der Mittelpunkt des Kosmos. Das haben wir ganz tief in uns drinnen. Ja, das sind so Lebensatmosphären, so geistige Paradigmen, aus denen wir nicht rauskommen. Ich, meiner, mir, mich, ach und dich gibt es auch noch. Ja, das ist so das Paradigma, in dem wir drinnen sind. Egozentrismus, sagen alle Trendforscher nicht, also Mega-Egozentrismus, in dem wir drinnen sind. Nicht? Und Trevermann hat vorausgesagt, dass wir in ein biozentrisches Zeitalter kommen, wo nicht mehr der Mensch, sondern der Bios, das Leben selbst im Mittelpunkt steht. Ja, und die letzten großen Erfolgsromane, die erschienen sind, beschäftigen sich auch, wie reduzieren wir die Menschheit, damit das Leben auf diesem Planeten überleben kann. Also im Mittelpunkt steht das Leben selbst und nicht mehr der Mensch. Also da wird sich einiges tun. Aber jetzt zurück zur Esoterik. Esoterik ist weiterhin ein Milliardenmarkt. Aber die Esoterik ist nicht so dominant geworden, wie man das in den 90er Jahren erwartet hat. Wenn ich meine Vorträge aus den 90er Jahren anschaue, da war das immer mein Feindbild Nummer 1, die Esoterik. Und wir hatten eine tolle Esoterik-Tagung übrigens, wo der Martin Leitner auch Zeugnis gegeben hat. Auf Wunsch von Kardinal Gerhard Müller hatten wir heuer im März eine Esoterik-Tagung, weil es gibt ein Wort, es gibt ein Schreiben der Glaubenskongregation Placuit Deo gegen den Neugnostizismus und den Neupelagianismus. Ist fast nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Ja? Aber auf Wunsch von Papst Franziskus, nicht, also ein Lehrschreiben gegen Neognostizismus und Neopelagianismus. Ja? Also dieses Einssein, die Natur ist das Ganze, nicht, also ich bin eins mit dem Kosmos und so weiter. Alle Religionen sind eins, Ethos Weltreligion, auch das steckt dahinter. Wobei mir auch in Istanbul heuer bei meinem Besuch in Istanbul, wo ich auch den ökumenischen Patriarchen, Das war ein tolles Erlebnis, weil ich wollte natürlich auch, ich war eingeladen von den Mechitaristen und ich wollte natürlich auch im Fanar vorbeischauen, bei Bartholomäus, der hier auch war und gerne in Österreich ist. Und der hat mich einfach geschnappt, ja, also die waren alle weg. Da, und hat, also Österreich ist für Bartholomäus Heimat, spricht er perfekt auch Deutsch, war ganz schön. Auch bitte beten für die orthodoxen Christen, eben jetzt gerade für Bartholomäus, der in schweren Spannungen steht mit Moskau. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, und wir hatten eine Sufi-Führerin, ja, in Istanbul. Ja, die Mechitaristen haben eine, und die, da ist mir erst aufgegangen, wie der Islam eigentlich kein Problem hat, andere Religionen zu integrieren. Ja, das hat ja der Koran getan. Wir sind eingeordnet. Ja. Isa, Jesus ist eingeordnet. Ja? Also das ist ja, das ist ganz offen für den Synkretismus eben jetzt, der Islam. Nicht? Wir sind ein- und untergeordnet. Abraham, alles ist da drinnen. Ja? Die Muslime wissen besser Bescheid über die Verkündigung an Maria als unsere Christen, weil das in der 19. Sure jetzt eben steht, groß ausgeführt. Eine Nacherzählung aus Lukas 1. Wir glauben immer, der Islam ist, das ist der Versuch eben jetzt, nicht eines Synkretismus damals zu schaffen mit dem Allah als einzigen Gott. Deshalb auch die Aburteilungen, aber zugleich eben jetzt die Einordnung in das Ganze. Das ist mir dort erst bewusst geworden, nicht? Und dann immer wieder, es ist eh alles eins, ja, also dort, wo man, ja, also sehr interessant. Also dem müssen wir uns jetzt eben stellen, die Esoterik ist dick da. Das dritte ist die Expansion des Islam. Das ist, glaube ich, was uns alle am meisten bewegt, was Europa gerade zerreißt mit der Migrationswelle, die 2015 offensichtlich geworden ist. von meiner Ukraine-Reise heuer, Mission durch Projekte in der Ukraine. Das war auch sehr berührend. Die fühlen sich völlig vergessen von uns. Hier sitzt der Franz Breit, der über die Stipendien, wo ist er jetzt? Ja, über die Stipendien tust du Großes. Ja, das möchte ich nur sagen, wirklich. Und ich habe in der Ukraine, obwohl wir dort nur minimal da mal einen Pfarrer, eine Kirche, ein Dach um 3000 Euro und dort mal, also so viel Dankbarkeit habe ich wirklich ganz selten erlebt. Ja, das war wirklich unglaublich. Bitte vergessen wir unsere Mitchristen nicht im Osten. Ja, das betrifft vor allem die griechisch-katholischen, die katholischen. Ja, die fühlen sich von uns ganz, ganz verlassen und vergessen. Noch dazu ist die Ukraine im Krieg. Nicht? Also die haben bereits 1000 Soldaten haben Suizid begangen, ja, die zurückgekommen sind von der Front. Die Priester werden dort, also das war sehr berührend, diese einwöchige Reise durch die Ukraine, die Frömmigkeit auch dort und so weiter. Was wollte ich dazu sagen? Ja, und da ist mir auch bewusst geworden, dass natürlich diese Expansion des Islam vor allem deshalb auch kommt hier in Europa, weil wir wirklich dieses demografische Defizit haben, das ganz schrecklich ist. Wir haben Kinder zu Millionen abgetrieben hier bei uns und das Ganze geht weiter. Wir haben eine Kinderunfreundlichkeit, die sich in dieser Verhütungsmentalität entwickelt, die wieder dazu geführt hat, dass die Sexualität zu einem Luxusprodukt neben der Fortpflanzung geworden ist, wo dann egal ist, wer mit wem, deshalb auch dieser ganze Aufstieg des Genderismus und so weiter, den wir hier haben. Also wir zahlen einen hohen Preis für diese Perversionen, die hier geschehen sind. Das ist die Situation, in der wir haben. Denn auch Polen, die keine Migranten aufnehmen, können ihre wachsende Wirtschaft nicht erhalten. Die haben 3 Millionen aus der Ukraine und aus anderen östlichen Ländern dort. Italien, das kinderärmste Land Europas, hat 1,5 Millionen Ukrainer. Die Ukraine ist in den letzten 10 Jahren um 7 Millionen, das war die niedrigste Zahl, die ich gehört habe, um 7 Millionen haben die einen Bevölkerungsrückgang, weil alle in den Westen gehen. Ja? Also wir haben einen Migrationssog auch, den wir hier ja erzeugen, in dem Ganzen. Nicht? Also das muss man auch immer mitbedenken. Nicht? Und dann diese Expansion des Islam, die auch natürlich betrieben wird, systematisch betrieben wird. Ich war in keinem afrikanischen Land, wo nicht die Bischöfe also die Formulierungen verwendet haben, nicht ihr müsst aufpassen in Europa, dass es euch nicht so geht wie Afrika, Nordafrika im 7., 8. Jahrhundert. Nicht? Kardinal von Nairobi hat uns einen langen Vortrag darüber gehalten, dass er sich Sorgen macht. Er konnte auch reden, weil er kurz vor der Resignation, vor der Pensionierung ist. In Haiti, ja, Lateinamerika, Sklaveninsel. Die Franzosen haben dort aus allen Ländern Afrikas Sklaven hin exportiert. Das war das zweitreichste Land Südamerikas. Nicht hatten da Zuckerrohr, dann sind sie weg. Nicht die Demokratisierung funktioniert seit Jahrzehnten nicht. Dann kamen noch dieses Erdbeben von 2010, der Hurricane Matthew von 2016 dazu. Ich war im Februar 2017 dort. Das Katastrophenhilfe und was wir da alles machen. Wir sind noch 95% der Bevölkerung katholisch. Ich habe dort Bischöfe erlebt, die könnte man sofort heilig sprechen. Also ich habe dort wirklich, ich muss wirklich sagen, also ich begegne dort auch wirklich Menschen, wo ich mich dann oft schäme, wie was für ein schlechter Priester ich bin. Nicht? Also diese Pfarrer, die dort in Blechhütten leben seit Jahren, damit sie bei den Leuten bleiben können. Ja, und dieser eine Bischof da von Jeremy, nicht, der hat mich besonders beeindruckt, auch deshalb, weil wie ich aus dem Auto gestiegen bin, nach einer elendigen Fahrt, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, elendigen Fahrt dort über die Berge, es gibt dort auch keine asphaltierten Straßen, und seine Diözese, da sind von 242 Kirchen 239 zerstört gewesen. Ja? Und den Kirchenaufbau, das macht keine UNESCO, das macht auch keine Caritas. Ja? Da sind dann die päpstlichen Missionswerke da. Ja, und Kirche bedeutet immer zugleich Schule und das ganze Sozialsystem, das die Pfarrer dort eben rundherum aufgebaut haben. Und ich steige aus dem Auto aus, am Abend in der Dämmerung schon, nicht, und da steht der Bischof eben jetzt vor dem Bischofshaus, das war auch niedergebrochen, ja, keine Tür, die man zumachen kann. Ja, da steht der Bischof dort, sieht mich, ja, wie ich aussteige, nicht, und fängt, ah, oh, ce n'est pas possible, c'est vrai, Sie ist der Cousin, ce n'est pas possible. Ja, was ist denn jetzt los? Na, hat sich herausgestellt, er wollte immer Zisterzienser werden. Ja, er wollte hochspiritueller Mann, wollte immer Zisterzienser werden. Na, und dann bitte, man muss ihm das verzeihen, es gibt halt keine Zisterzienserklöster, dann ist er Jesuit geworden. Ja, also, und er hat im Vorjahr, hat er alle französischen, also die verstehen unter Zisterzienser immer Trappisten, hat er alle französischen Klöster angeschrieben, sie mögen doch in seiner Diözese ein Kloster gründen. Ja? Und nur Absagen natürlich bekommen. Ja. Und jetzt haben wir eine Strategie dann ausgearbeitet, jetzt kommt dann einer, ein Neupriester. Ja, wir hoffen, dass mit dem Visum seit einem Jahr drumherum, den habe ich selber kennengelernt, kurz vor der Priesterweihe dort. Also, und ich habe gesagt, Herr Bischof, wir müssen das so machen, wenn ich dem Abt sage, wir wollen in Haiti ein Kloster gründen, ja, dann dreht er mir die Gurgel um. Ja. Wir müssen das anders machen. Wir schicken Sie mal einen, wo Sie glauben, dass der soll mal kommen, soll das Lizenziat machen und dann schauen wir mal, ob sich was entwickelt. Gründen können die eh nur selber. Ja. Wir können nicht und wir würden es nie aushalten dort. Ja. Und genauso wie wir es mit Sri Lanka gemacht haben, wo er das Kloster gerade in die Höhe schießt, da haben wir 15 Jahre herum. Das war eine Tortur. Ja. Wir haben von dort junge Leute aus Sri Lanka hier ausgebildet, dann zurück mit hin und her. Dreimal wurde der Bischof gewechselt nicht und so weiter. Und jetzt baut das Kloster. Ich war im Februar dort in Sri Lanka. Ich war selber Präfekt für diese jungen Mitbrüder und ich hätte auf die Zukunft dieses Projekts einer Klostergründung in Sri Lanka ja, phasenweise keinen Cent gegeben. Ja. Und jetzt schießt dort ein Kloster in der Höhe in Sri Lanka, in diesem buddhistischen Kernland. Und ich war selber dort, ja. Auch diese drei Mitbrüder, die da Priester geworden sind, die ich hier als Hasal kennengelernt habe, dort in Sri Lanka, jetzt sind sie plötzlich gestandene Mönche, Prioren, Ökonomen und so weiter, bauen dort das Kloster. Ich war weg, haben 15 Kandidaten. Leute, das wird eine große Sache für ganz Asien, was wir dort machen gerade. Ja? Und das zahlt sich aus in solche Sachen eben jetzt. Aber wenn du keine Ideen hast, keine Pläne, dann geschieht nichts. Unsere Zisterzienser in Vietnam, wir sind ein vietnamesischer Orden mittlerweile. Mehr als die Hälfte der Zisterzienser sind Vietnamesen. Ja? Wie ein alter europäischer Orden in Citeaux in Frankreich, 1098 gegründet. Na, wie sind die Zisterzienser nach Vietnam gekommen? Gar nicht! Da hat ein Weltpriester hat dort einfach angefangen, monastisch zu leben. Ja? Und da sind dann immer mehr geworden. Und dann hat er gefragt, wo er sich anschließen kann. Und die Trappisten haben ihn nicht genommen. Und die Zisterzienser haben ihn genommen. Ja? Und jetzt ist das der größte Teil unseres Ordens. Ja? Die vietnamesischen Zisterzienser. Wir haben, glaube ich, 12 auch beim Studium bei uns. Ja? Das sind auch alles. Ich sage immer, weil da gibt es mal ein Ja und die können nicht so gut Deutsch. Na klar, komm du mal nach Österreich, dann lern Deutsch. Und auf der Basis von Deutsch lernst du dann noch Latein, Griechisch und Hebräisch. Ja, das ist so wie, geh du nach Vietnam, lern Vietnamesisch und auf der Basis von Vietnamesisch lernst du dann noch Chinesisch und Japanisch und vielleicht noch Koreanisch. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber die werden sicher Professoren und Äbte. Die ersten sind schon wieder zurückgekehrt, nicht? Also das ist eine große Sache, die hier geschieht. Also das wollte ich von Haiti, wollte ich aber das erzählen. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt verredet, wegen dem Bischof von Jeremy. Ja, der Bischof Joseph Costran heißt er. Der hat mich so beeindruckt, weil in der Früh war immer die Messe in dieser zerborstenen Bischofskapelle und da sind wir gekniet und haben den Barmherzigkeitsrosenkranz bei der aufgehenden Sonne dort gebetet und dann kam die Messe auf Kreolisch. Das war wirklich sehr berührend. Anstrengend war es dann, weil er wollte uns wirklich jede seiner 239 zerstörten Kirchen zeigen. Ja? Und dort hatte ich wirklich Todesangst, nicht nur wegen der Cholera, sondern ich war dann mit dem Bischof unterwegs in die entlegenste Pfarre direkt an der Karibik. Nicht? Und da waren die Straßen alle abgebrochen. Die waren wirklich alles runter. Da gab es einen Tsunami. Nicht? Und der Bischof hat dann gesagt, ja, der Erzbischof von irgendwo, der hat jetzt einen Unfall gehabt, ist abgestürzt, aber hat überlebt, ist im Spital. Ja, und wir sind da so dahin gerumpelt und neben uns ging es so runter. Da habe ich wirklich, ich habe dort dann auch das Übernachten dort auf dem Fußboden. Na, ich könnte sagen, gut, weiter. Also das, was mich aber am meisten schockiert hat, ja, in Haiti war dann die Begegnung mit dem Erzbischof von Cap Haïtien. Nicht? Cap Haïtien ist der Ort, wo Kolumbus Amerika entdeckt hat. Also der hat in Haiti Amerika entdeckt. Dort ist er das erste Mal gelandet mit der Santa Maria. Und auf jeden Fall der Erzbischof von Cap Haïtien, der hat uns dann Vortrag gehalten über die Situation in Haiti. Und dann hat er gesagt, und jetzt habe ich noch was für euch, ich lese euch was vor. Und dann hat er uns die Namen von 28 Moscheen vorgelesen, die in den letzten Jahren in Haiti gebaut, in seiner Diözese gebaut worden sind. 28 Moscheen, ja, in Haiti, ja, einem tiefchristlichen Land. Und er sagt, da werden die jungen, arbeitslosen Leute, die werden nach Kuba geholt, die werden in die Türkei geholt und kommen dann wieder in dieser Perspektivlosigkeit und kommen dann als Moslem zurück und machen dort jetzt eben Werbung. Also das ist eine Herausforderung, Leute, und das darf man nicht unter den Tisch kehren. Ja? Und wir müssen uns dem stellen. Und diese Kirche, nicht also wo man debattieren muss, also dürfen wir Werbung machen für den christlichen Glauben oder soll nicht jeder nach seiner Fassung ähnlich werden? Das ist überhaupt keine Debatte, dass die anderen missionarisch sind. Ja? Also da einfach so zu meinen, also wir tun nichts und wir sind nur nett zu allen. Die anderen wollen, dass wir Muslime werden, weil für die ist das die Erfüllung der Religion, die letzte Offenbarung ist der Islam. Nicht? Also da gibt es überhaupt keine Alternative in dem ganzen Leben jetzt. Nicht? Noch einmal, bitte fangen wir mit dem Gebet an, ja, weil das ist wirklich wichtig, dass wir es wollen, ja, dass alle Menschen zu Christus finden. Das will der Herr. Was hat man im 19. Jahrhundert gemacht mit der Herz-Jesu-Frömmigkeit? Nicht? Man hat Sühne gemacht, nicht? Also weil Jesus darunter leidet, deshalb ist er auch am Kreuz gestorben eben jetzt. Nicht? Also weil er nicht mit der Sünde der Menschen, weil Gott die Sünde ausleidet an sich selbst, wie eben Papst Benedikt einmal genial formuliert hat. Nicht? Und dieses sich gleichschließen mit dem liebenden Herzen, das darunter leidet, das ist Kolosser 1,24. Ich ergänze mit Freude das, was fehlt an den Leiden Christi für seinen Leib, die Kirche. Ja? Das war eine missionarische Frömmigkeit, die Herz-Jesu-Frömmigkeit, die Sühne-Frömmigkeit, warum man dann auch Montmartre über Paris gebaut hat. Übrigens, weil die Franzosen den Papst 1870 im Stich gelassen haben, haben sie sich dann so geniert, dass sie als Sühne diese Herz-Jesu-Kirche dort gebaut haben. Ja, also wegen ihrer Untreue gegenüber dem Heiligen Stuhl, nur dass man das auch weiß, ja, wo ewige Anbetung jetzt eben läuft in Paris. Und das war eine missionarische Frömmigkeit. Und sie hat eine Weltkirche letztlich auch befördert, denn diese Frömmigkeit eben jetzt, nicht also mit Jesus mitleiden, mitlieben, alle Menschen lieben, die noch nicht dabei sind, ja, die Sünder sind, nicht, also das war eine Frömmigkeit, die die Menschen dann befeuert hat, selbst jetzt eben etwas zu tun, um den Glauben weiterzugeben. Hunderttausende Missionare sind von Europa weggegangen. Wenn ihr nach Tansania kommt, in Südtansania an der Küste, da habt ihr diese deutschen Missionare gehabt. Wenn ihr euch die Friedhöfe anschaut, da ist keiner älter als 35 Jahre geworden. Ja? Die wussten, wenn sie da runtergehen, eben jetzt, dass sie in den Tod gehen. Ja? Opfer von Malaria und so weiter und so fort. Nicht? Das war die Dynamik, die die Kirche damals hatte. Und wir müssen es wieder wollen, dass die anderen eben jetzt zu Christus finden. Wenn wir es nicht wollen, wird es nicht geschehen. Weil Jesus will es, er selbst will es, er hat die Arme ausgebreitet. Er will nicht eben jetzt nur wenige, er will alle. Ja, wir sind die katholische Kirche, das heißt universal. Ja, wir können uns nicht partikularisieren, da bleiben wir unter dem Niveau eben jetzt des Heilswillens Gottes. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit jetzt eben gelangen. Und da bitte schließen wir auch die Muslime ein. Wir tun uns ja leichter, orientalische Christen, nicht? Die haben oft das Problem, weil sie die Muslime nur eben jetzt von dieser negativen Seite kennen. Und wir müssen bei uns auch damit rechnen, dass einige, ja, dass da auch einiges geschieht, was nicht ganz ehrlich ist. Aber von dem sollten wir uns nicht, Hananias hat auch Angst, der Saulus, der die Christen verfolgt, das könnte eine Falle sein. Ja. Ja, es sind auch die Chancen, das muss man, ich sage es jetzt ein bisschen scherzhaft, aber es ist natürlich falsch, dass das ein Scherz ist, aber es sind die Chancen, dass wir als Märtyrer sterben, sind gestiegen in den letzten Jahren. Ja. Drum, also seit mir das bewusst geworden ist, habe ich so dieses Tugendstreben, was man so da, das, ja, nein, ihr sollt nach Tugenden streben, ja, aber ihr wisst, beim Märtyrer ist das entscheidend. Das kann man sich nicht aussuchen. Lest noch einmal den Roman eben jetzt, Die Letzte am Schafott, beziehungsweise Die begnadete Angst von Georges Bernanos, wo es genau um diese Spannung geht, die Ängstliche, die dann ausgewählt wird, das Martyrium zu erleiden, nicht, und der Tugend, die tugendstarke Priorin, nicht, die Gott ihr Leben für das Martyrium anbietet und deren Opfer es gerade ist, dass sie nicht ausgewählt wird für das Martyrium. Und dass sie dann an Altersschwäche sterben muss und nicht eben jetzt als Märtyrin. Das vierte, die innerkirchliche Blockade. Da habe ich immer mir gedacht, Ja, also ja, nicht, es ist schwierig, nicht? Weil man hätte, würde sich das wünschen, dass die Kirche so ein Organismus ist, der, aber das spielt es eben nicht. Ja, das, wir blockieren uns selber. Einfach, also mein auch mit der Hochschule Heiligen, das haben wir es immer so gemacht, nicht in kirchliche Debatten, Spannungen groß einsteigen, dort eben jetzt ein Licht anzünden, wo Finsternis ist. Und nicht eben jetzt versuchen, die Finsternis mit Debatten oder irgendwas zu bekämpfen. Manchmal ist das sehr schwer. Ja. Aber sich nicht blockieren lassen eben jetzt. Und die vielen Gewinnen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Und die fünfte Herausforderung, und es wird so weitergehen in der Kirche. Ja. Es wird so weitergehen. Vielleicht wird es noch schlimmer werden. Ja, aber wir müssen schauen, wo schickt uns der Gott, wo schickt uns der Herr hin, ja, also wo können wir hingehen und Menschen jetzt eben gewinnen. Und das Fünfte, das sind die Freikirchen. Bitte das wahrnehmen. Es gibt eine Buchempfehlung, ich weiß nicht, ob die Elisabeth das Buch auch hat, also eine Buchempfehlung möchte ich schon auch machen, wenn ich schon bei Buchempfehlung, ich möchte das Mission Manifest schon empfehlen, die 10 Thesen für den Aufbruch der Kirche. Die zweite These habe ich in dem Sammelband hier beschrieben. Und das andere Buch, das ich empfehlen möchte, ist John Allen, Das zukünftige Antlitz der katholischen Kirche. Ein dickes Buch, Washington-Korrespondent. Und sein zweites Buch über die Christenverfolgung, das ist noch aktueller. Ja? John Allen, ja, Korrespondent der Washington Post, bester Vatikanist. Ja, und dieses Buch über die Zukunft der katholischen Kirche hat ganz viel statistisches Material. Das ist journalistisch sehr verantwortet, ist sehr, sehr hilfreich jetzt eben für das Ganze. Ja. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, die Freikirchen. Ja, und dort auch das statistische Material. Die Freikirchen machten 1978 machten sie 6% der Christenheit aus, der weltweiten Christenheit. Heute sind es 25%. Ein Viertel derer, die sich zu Christus auf diesem Planeten bekennen, gehören einer Pfingstkirche an, einer Freikirche. Ja. In Brasilien, wenn das stimmt, ja, ich hatte vor kurzem Besuch, wenn das stimmt, in Brasilien ist die Zahl eben jetzt der Katholiken unter 50% gesunken, weil die Leute so stark zu den Freikirchen laufen. Ja. Also das sind Realitäten, die beunruhigend jetzt eben sind. Ja, wisst ihr, was das bedeutet? 25% sind Freikirchler, ja, von der weltweiten Christenheit. Das ist mehr als die gesamte Orthodoxie und die anglikanische Kirche zusammen sind Freikirchen. Ja, und das sieht man auch in Afrika da und in Nigeria vor allem, habe ich meine ersten Begegnungen mit Freikirchlern gehabt. Nicht? Also das ist sehr unterschiedlich auch, ja, aber es ist dort eine ganz große Attraktion eben jetzt. Oft eben sehr geladen mit Vorurteilen gegen die katholische Kirche. Das könnt ihr im Internet, auf YouTube, ja, also der Papst, das Antichrist, und das ist wirklich sehr, Marienverehrung, das Götzendienst, also alle diese klassischen Sachen. Ich war eine Zeit lang in so einer Gesprächsrunde in der Erzdiözese Wien mit den Freikirchlern dabei, und da war es ganz lustig. Die haben ja manche Sachen, die sind, bei manchen Sachen habe ich dann gesagt, das mit der Sühne, also was ihr da habt mit der Erlösung nur durch Christus, das ist ganz katholisch. Ja? Aber das ist nicht gut angekommen, da waren sie dann beleidigt. Ja? Weil das oft so psychologisch drinnen ist, ja? Dieses Sich-Absetzen von. Ja? Und bei uns im deutschen Sprachraum, sagt die Statistik, da wachsen sie, aber nicht signifikant. Nicht so stark wie in den anderen Ländern. Dort haben sie enorme Zuwachsraten. Ja, aber bei uns ist das trotzdem relevant, weil sie bekommen die jungen Leute. Und sie bekommen vielfach auch die Migranten, zum Beispiel die Rumänen und so weiter. Ja, die sind ganz affin eben jetzt es gibt ganze freikirchliche Gemeinden auch in Wien, am Rand von Wien. Ich habe auch Jugendliche aus der Jugendseelsorge hier verloren an Freikirchen. Ja. Was sie wieder haben und was ihre Stärke ist, sie haben auch etwas, wo wir Defizite haben, da habe ich sie immer positiv, kann ich sie positiv erwähnen, was ich dort immer gemerkt habe, die glauben wirklich, dass Gott die Welt verändert. Die glauben an die Macht des Gebetes. wir tun es nicht mehr. Ja. Also die haben wirklich Vertrauen auf das Bittgebet. Ein Freikirchler geht nicht einfach deshalb in die Kirche, weil er in die Kirche geht. Ja? Sondern ein Freikirchler geht zum Gottesdienst, weil er von Gott etwas erbitten möchte. Oft naiv, oft übertrieben, oft manipuliert auch. Heilungen, Miracle Services werden dort überall angeschrieben, eben jetzt in Afrika. Nicht also bei jedem Gottesdienst müssen sich Wunder ereignen. Nicht Gott muss da an seine Existenz beweisen durch Gebetserhörungen. Nicht, weil wir Katholiken auch vergessen haben, dass die Sakramente die eigentliche Antwort des Himmels ist, dass in den Sakramenten Gott kommt. Ja. Aber unsere Bittgebete sind schwach. Ja. Bitte werft diese ganzen Fürbittbücher, die wir da haben in der Liturgie, werft die ins Feuer. Ja. Das ist nur ein Blabla. Ja. Bitte, dass der liebe Gott, oft politisch, ich habe mich jetzt so geärgert, ich komme zurück aus Afrika, nicht und... wo war ich da? In Kenia war das, nicht? Und hatte da auch diese Erzählungen von der Verfolgung und so weiter. In Myanmar war ich da, nicht? Und komme zurück, nicht? Auch dort die Verfolgung durch die Buddhisten übrigens in Myanmar, nicht? Also die. Und komme zurück und bin bei einer Firmung. Bei der Firmung waren dann zwei Fürbitten, die waren eben jetzt, dass wir offen sind für alle und tolerant gegenüber allem und jedem. Und die zweite war auch so, dass wir jeden aufnehmen und irgendwie, von mir aus, keine einzige Fürbitte für die verfolgten Christen. Bla, bla, bla. Politische Statements. Ja. Bitte, ja, die Fürbitten, die sollen wirklich Anliegen ausdrücken, die uns bewegen. Ja. Und das, wir müssen das selber auch lernen. Bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Ja. Bitte eine Kultur des Bittens. Bitten ist zugleich Anbetung. Gott zutrauen, dass er etwas in dieser Welt verändert. Bitten ist nicht unehrenhaft. Ich bin Mönch und Papst Benedikt hat uns das wirklich reingeschrieben im Stammbuch in seiner Ansprache. Wir beten zweckfrei. Er sagt ausdrücklich, Mönche beten nicht für das und das. Ja, aber zugleich hat er dort das Bittgebet auch erwähnt in seiner Ansprache. Ja, wie wichtig das ist, das Bittgebet. Nicht? Und wirklich Hand aufs Herz, glauben wir noch, dass Gott etwas tut? Wir haben doch diese Verheißung, einen Berg zu versetzen. Ja, zu den Hügeln zu sagen, heb dich hinweg. Nicht? Ja. Ich habe ein paar Sachen, die mich natürlich auch bestärken, aber ich habe wirklich Wunder erlebt. Also für die Berufungen, auch beim Geldsammeln, beim Spendensammeln hier, nicht? Also da waren oft sehr, ich habe auch, wie in dieser finanziellen Not, weiß ich auch, ich möchte die Geschichte noch erzählen, vielleicht ist das besser, als wenn ich meine 5 Schlusspunkte da jetzt durchbekomme. Ich möchte euch ja nicht den ganzen Nachmittag stehlen. Aber ich habe eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat, war das Jahr 2004, wo ich beim Pater Pio unten war. Eigentlich war es eine Ferienreise mit einigen Studenten und zukünftigen Mitbrüdern. Nicht Pater Martin, war damals noch ein Student dabei, Pater Philipp. Und wir sind zu den Heiligen Italiens gefahren. Ich hatte kein Geld, wir haben einen Autobus genommen, waren 5 Leute im Bus und wir sind einmal nach Padua, ja, und dann, wir haben immer gezeltet, nicht? Padua, dann Siena, dann zum Heiligen Franziskus nach Assisi und dann runter in den Süden, vor allem, weil dort zum Schwimmen ans Meer. Und da sind wir eben an den Monte Gargano gefahren, wo der heilige Erzengel Michael ist, das wollte ich immer sehen. Und dann kommst du nicht drum herum, auch nach San Giovanni Rotondo zu fahren. Und alle Leute, die ich vorher kennengelernt habe und die mir von Pater Pio geschwärmt haben, waren mir zutiefst suspekt, weil die überdreht waren. Ja? Und dann hast du einen Heiligen, der ausschaut wie der amerikanische Santa Claus, ja? Und der noch dazu Stigmata hat. Ja? Okay. Also ich hatte keine, aber ich bin dort natürlich hin und dann sind wir dort, hat mich schon beeindruckt auch, hingekommen und dann bin ich mit diesen 5 sind wir runtergegangen, unten in der Krypta, habe mich dorthin gekniet und hatte wirklich eine mystische Gebetserfahrung der Intensität, ja, der Überdrehtheit, möchte ich fast sagen, vielleicht auch weil Urlaubsstimmung und die Pilger und ich habe dort gebetet und die Pater Pio, ich kenne dich nicht, aber ich bitte dich. Und dann habe ich dort gebetet um 10 Novizen, das weiß ich noch. Ich weiß auch noch, wie ich dann rausgekommen bin aus der Krypta, dass ich mich fast schon, was war jetzt los mit dir? Das war sehr irrational alles und haben wir gedacht, also sowas Verrücktes. Ja. Wir hatten im nächsten Jahr 11 Novizen. Wir hatten 11 Novizen. Ich bin dann auch extra runtergefahren, nicht, und habe ein Bild mit diesen 11 Novizen jetzt eben runtergebracht, den Kapuzinern dort, nicht. Also das war schon eine große, und dann bin ich immer wieder zum Pater Pio. Ich weiß nicht, ich habe eine persönliche Beziehung einfach auch, ja, vielleicht auch immer mit den Leuten, mit denen ich vorher nichts so anfangen kann, Paul der VI., ja, irgendwie, oder eben jetzt Pater Pio. Und dann war eben diese Situation mit der Hochschule, 6,5 Millionen geschätzter Ausbau. Und ich habe mir gedacht, ich weiß, wie wir das machen. Ja, ich fahre runter mit Mitbrüdern zum Pater Pio, ja, weil der ist ja so effizient. Bin dann runtergefahren. Diese Fahrt war anstrengend. Ja, ich habe einen Blechschaden gemacht in Assisi mit einem Devotionalienhändler. Ganz schlimm. Ja, das war alles, war anstrengend. Dort, wo wir auch schwimmen gehen wollten, war ein Sturm, ja, also wie die Campingleute dort haben gesagt, sie sind 30 Jahre dort campen, sie haben noch nie so ein kaltes Wetter gesehen. Am Monte Gargano hat es 5 Grad gehabt im August, wie wir dort waren und so weiter. Und dann kam ich endlich zum Pater Pio, knie mich dorthin, ja, und möchte dem Pater Pio sagen, Pater Pio, 6 Millionen Euro, bitte für die Hochschule. Ja. Und in dem Augenblick kann ich euch sagen, liebe Mitbrüder, habe ich mich so wirklich geniert, bis zu Tränen geniert, ja, bis zu Tränen, es war wirklich auch sehr übernatürlich, bis zu Tränen geniert, dass ich wegen Geld so etwas mache, ja. Ich habe nicht um Geld gebeten, ich habe mich beim Pater Pio entschuldigt, ja, dass ich das gemacht habe, es war wirklich aber eine Not auch, es ist viel mehr gekommen als die 6 Millionen Euro, ja. Aber das ist überhaupt beim, ich muss jetzt auch aufpassen beim Missio, weil natürlich, also man kann ja das auch bemessen, aber das muss man, es geht nicht um Geld, es geht um die Sache. Das andere gibt der Herr dazu. Sucht zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird euch nachgeworfen werden. Ja? Also das, man muss natürlich, ja, okay. Wie komme ich auf das? Wegen des Bittgebetes. Wegen des Bittgebetes. Ja? Bitte traut euch, den Herrn zu bitten. Noch ein finanzielles Beispiel, wie ich Pfarrer in Sulz war, 91, da hatte ich ein Budget von 30.000 Schilling übernommen, damals in der Pfarre. 30.000 Schilling. Und das war kaputt und dort und da und im Pfarrhof hingen nur die Glühbirnen von der Decke und ja. Und dann habe ich auch bei einer der ersten Herz-Maria-Sühne-Samstage, die ich eingeführt habe, habe ich dann gepredigt und gesagt, na, es ist mir jetzt nichts anderes übergeblieben in dieser Situation, als Lotto zu spielen. Dann kam eine Schwester, die Schwester Hyazinta Fuchs, sie ist inzwischen schon, sie hört jetzt schon vom Himmel her zu. Danke, liebe Schwester Hyazinta. Die ist dann in die Sakristei gekommen und hat gesagt, Pater Karl, ja, Lotto spielen ist die Deppensteuer. Ja. Ich weiß, wie das geht. Ja. Machen Sie es doch so. Sie danken dem lieben Gott immer schon im Voraus für das, was Sie von ihm bekommen wollen. Ja. Und das habe ich dann so gemacht. Ja. Das hat alles gut funktioniert. Aber es ist auch eine besondere Form des Bittgebetes, die schon den Dank im Voraus beinhaltet. Ja. Ich möchte euch aber ermutigen, bitte traut euch den Herrn was zu bitten. Ja. Traut euch den Herrn wirklich etwas zu bitten. Ich habe schon gesagt, alles beginnt bei unseren inneren Haltungen. Ja. Diese Fischermentalität, volle Netze haben wollen, etwas haben wollen, das ist nicht ehrenrührig. Das ist unsere Aufgabe, das zu wollen. Deshalb hat der Herr uns gerufen, weil er jetzt eben Fischer, weil er Hirten, weil er Menschenfischer jetzt eben braucht. Ja. Und er möchte selbst mitmachen, aber er hat sich eben immer abhängig gemacht von uns. Ja, also das ist die katholische Kirche, das ist eben, wir sind Kooperatores, Mitarbeiter, wie eben jetzt auch das Motto von Papst Benedikt war. Wir sind Mitarbeiter, nicht an der Wahrheit, am Wirken Gottes letztlich. Aber wir müssen mitarbeiten wollen und wir müssen dem Herrn zutrauen, etwas ganz Großes zu wirken. Wir müssen Ziele haben. Wir werden nicht alles erreichen und wir dürfen dabei nicht überdrehen. Aber wenn wir nichts wollen, dieses Resignierte und Frustrierte ist das Allerschlechteste. Was brauchen wir, um jetzt eine missionarische Transformation der Kirche zu erreichen? Wir brauchen eine Kultur, wo wir wirklich, wie soll ich sagen, von allem losgelöst, das Entscheidendste ist unsere Christusbeziehung. Ich habe es jetzt in Altötting gesagt, unser Herz muss mit dem Herzschlag des Herrn schlagen. Ja? Da alles andere ergibt sich, das ist das Grundlegendste von allem. Mit ihm denken, mit ihm fühlen, ja, mit ihm wollen. Ja, das ist das Entscheidende. Das Zweite ist, wir bekommen dann aus diesem Ganzen mit Christus verbunden sein, da kommt automatisch ein größerer Mut, Ja, eine, wie soll ich sagen, eine nonchalante Unverschämtheit. Ja, weil dann geht es mir nicht mehr, wie denken die über mich oder wie passe ich mich da an. Da entsteht so eine Coolness, ja, diese heilige Unverschämtheit eben jetzt, nicht, die wir heute so dringend brauchen würden in dieser Welt, nicht, also wo wir eine Haltung jetzt eben haben. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet. Das Dritte, was wir brauchen für eine missionarische Transformation, ist den Einsatz aller Mittel. Mittel heißt auf Lateinisch Medien. Das sage ich hier für euch, viele von euch tun da einiges von Zeitschriften auch bis hin zu Beiträgen. Wir müssen über die Medien verkünden. Es ist doch wirklich erstaunlich, dass die katholische Kirche im deutschen Sprachraum, nicht, die bei, glaube ich, wie viel sind ausgetreten, 180.000 sind voriges Jahr aus der deutschen Kirche ausgetreten, gleichzeitig sind die Kirchensteuereinnahmen um 350 Millionen gestiegen. Das ist ja Wahnsinn, was da im Augenblick an ja, passiert. Da muss man, da kann doch was nicht stimmen. Ja. Und die Kirche, die ja das Geld noch hätte und die Ressourcen, es nicht schafft, ein verkündigendes Medium herzustellen. Ja. Also jede, wenn man sich diese Spartenfernsehprogramme jetzt eben anschaut, die es gibt, nicht, also wo es sogar einen Astrologiesender oder irgendwas gibt, nicht? Und die katholische Kirche hat kein verkündigendes Medium. Nicht? Was geschieht, das sind so Berichtsmedien, die alles und jedes, wie katholisch.de oder irgendwas, nicht, also wo alles und jedes oben ist, manchmal auch mit einer Einfärbung, die gar nicht hinführt. Wir haben kein verkündigendes Medium. Ja? Und das ist unser Untergang. Wir haben ja verlernt zu verkündigen, weil wir es ja nicht wollen. Ja, die offiziellen Stellen wollen es ja nicht, oder? Das ist nur ein Korrektsein, ja, gegenüber allem und jedem. Ja, wir müssen wieder verkündigen wollen. Von den Dächern herabrufen, von den Medien zurufen. Und denen, die das gelungen ist, nicht, oder mehr oder weniger, nicht KTV, EWTN, nicht, dann gibt es in Oberösterreich gibt es eine Freude an Gott oder so, nicht? Und dann gibt es die alle privat, Radio Maria ganz privat. Die haben sogar als Doktrin, nichts zu nehmen von der offiziellen Kirche, um nicht abhängig zu sein. In Birmingham in Alabama war ich in der Hauptzentrale von EWTN, EWTN, und da hängt ein Brief, also wird das in die Soundcloud gestellt? Bravo, ja, vielleicht hören es auch Bischöfe. Aber da hängt ein Brief, ja, an der Wand, den Kardinal Josef Ratzinger geschrieben hatte an die Mother Angelica, ja, der dort sagt, bitte schauen Sie, dass Ihr Fernsehsender nie unter die Autorität der Bischöfe gelangt. Ja, wirklich dort. Ja. Aber man muss das jetzt auch wieder so sagen, ja, ich muss jetzt wieder was zur Verteidigung der Bischöfe sagen, ja, weil wir sehen das ja auch in den Bischofspersönlichkeiten, wir haben so einen Flohhaufen in der Kirche, ja, dass ja die Hauptaufgabe wirklich der Bischöfe darin besteht, den Flohhaufen irgendwie zusammenzuhalten. Ja? Und ich sage jetzt noch etwas, ja? Ich sage es ganz ungeschützt, aber es ist wirklich, die Kirche wurde nie durch Bischöfe reformiert. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ja? Das sind die Hirten, die alle zusammenhalten müssen. Die Kirche ist immer von Gemeinschaften, Orden, charismatischen Persönlichkeiten reformiert worden. Immer. Pater Wolfgang, der jetzt unser Professor für spirituelle Theologie ist, brillant habilitiert an der Universität Wien, nicht? Also der hat die These, dass die Kirche immer, wenn sie am Boden war, es gab 7 Schübe der Reformation, die kamen immer von geistlichen Bewegungen. Durch die Wüstenväter in der konstantinischen Wende, durch den Benedikt in der Spätantike, dann entstanden eben jetzt die missionarischen Orden wie die Franziskaner und die Dominikaner, nicht? Dann kamen eben jetzt die Jesuiten, im 19. Jahrhundert die ganzen Kongregationen, das waren immer Bewegungen von unten. Ja? Also das muss man auch wirklich, das muss man einordnen in das Ganze. Deshalb wird jeder von euch, Pfarrer, Landpfarrer, was immer ihr seid, jeder von euch hat die Fähigkeit, die Kirche ganz groß zu beeinflussen. Da müsst ihr nicht warten, bis von oben was kommt. Die von oben haben nur die Aufgabe, es zuzulassen. Ja, und zu ordnen notwendigerweise. Nicht? Okay, Bittgebet für die Glaubensfernen, darüber habe ich schon gesprochen eben jetzt. Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Eigentlich müssten wir missionarische Gebetsabende jetzt eben halten. Der Pater Benno hat damals den der Pater Petrus Pavlicek hat damals den Rosenkranz-Sühnekreuzzug gegründet für die Befreiung Österreichs. Nicht? Das ist so schwach geworden mittlerweile, leider. Ja? Wir müssten heute auch über die Ringstraße gehen und jetzt eben beten für die vielen, die jetzt eben fern sind von Gott. Aber was zieht über die Ringstraße? Über die Ringstraße zieht Liveball und Love Parade und sonst irgendetwas. Nicht? Und wir sind resigniert in unseren Sakristeien eingesperrt. Die katholische Kirche in Österreich hat nicht einmal geschafft, das letzte Großereignis war 1983, nicht der Papstbesuch. Und dann gab es noch den Katholikentag in Mariazell, der so verregnet war. Nicht? Aber sonst, wir müssen auch raus. Ja? Wir müssen Stadien füllen, ja? um zu zeigen, dass wir da sind. Ich bin extra zur Einweihung des Rapid-Stadions gegangen. Ja? Habe dort wunderbare Medaillen deponiert. Das hätte ich noch gern, dass wir einmal eine große Glaubensfeier im Rapid-Stadion machen. Eine missionarische Glaubensfeier für die Kirche in Österreich. Aber schauen wir mal. Liebe Mitbrüder, danke für eure Geduld. Entschuldigt, wenn ich manchmal nicht so systematisch gesprochen habe. Ja, bei mir ist das Problem, dass mein Herz übervoll ist von den Anliegen, die ich täglich erlebe, von den Wundern auch, die ich erleben darf, aber auch von den Sorgen, die ich mir mache um die Kirche. Ich seid einfach normal Priester, ja, dann kann nichts schief gehen. Ja. Mit dir, es kann gar nichts schief gehen. Der Herr wird euch Aufgaben geben, Ideen geben, die Leute auch schicken. Es ist einfach wunderbar und so gehen wir in die Zukunft.
Das war ein Vortrag mit dem Pater Professor Karl Wallner, Transformation in eine missionarische Kirche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Sie sind eingeschaltet bei Radio Gloria.